Es sollte eine fröhliche Party werden. Gemeinsam mit Freunden will der Wetzlarer Sammy Baker seinen 23. Geburtstag in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam feiern. Aber die Party wird zum Albtraum. Sammy wird in Amsterdam von Polizeikugeln getötet.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich darf euch als Host auch in dieser Folge wieder begrüßen. In diesem Podcast geht es um Verbrechen, die sich in unserer Region ereignen. Und da stellt der Fall heute ja fast schon sowas wie eine Ausnahme dar. Denn erstens ist der Begriff Verbrechen hier strittig und zweitens spielt der Fall im niederländischen Amsterdam. Und so groß unser VRM-Verbreitungsgebiet auch ist, Amsterdam gehört da definitiv nicht mehr dazu. Vielmehr ist es unser heutiger Protagonist, der den Bogen in unsere Region spannt und der heißt Sammy Baker. Einigen von euch sagt der Name vielleicht schon etwas, vielleicht habt ihr den schon mal gehört. Einerseits, weil Sammy ein Fitness-Influencer war, dem mehr als 170.000 Menschen auf Instagram gefolgt sind. Andererseits, weil der Fall wirklich hohe Wellen geschlagen hat und das auch immer noch tut. Sammy kommt am 11. August 1997 im evangelischen Krankenhaus in Gießen zur Welt. Große, dunkle Augen, kräftiges, dunkles Haar. Seine Urgroßeltern hatten jamaikanische Wurzeln. Wie Sammys Vater Kai berichtet, gibt es Verwandtschaft zu Bob Marley, wenn auch nur angeheiratet. Der Junge wächst zweisprachig auf und spricht und versteht schon früh Deutsch und Englisch. Seine Eltern, die trennen sich, als er noch klein ist. Er wächst im hessischen Wetzlar auf und ist schon als kleiner Junge immer sehr aktiv und quirlig, wie ihn seine Mutter Justine beschreibt. Früh fängt er mit dem Sport an, eine Leidenschaft, die ihn in verschiedenen Formen durch sein ganzes Leben begleiten wird. Im Alter von nur 3 Jahren beginnt er Basketball zu spielen. Zum ersten richtigen Mannschaftstraining im Verein geht er mit 5 Jahren und zwar beim TV Wetzlar. Er bricht sich dabei gleich den Finger, aber das hält ihn nicht auf. Er macht weiter. Wird immer besser und es zeigt sich, der Junge hat wirklich Talent. Mit 9 Jahren wird Sammy beim Summercamp der Gießen 46ers mit dem Titel MVP, also wertvollster Spieler, ausgezeichnet. Ab 2012 spielt er in der Oberliga für den MTV Gießen. Irgendwann da verschiebt sich aber sein Fokus. Noch immer ist es der Sport, der bei ihm im Vordergrund steht, aber im Alter von 16 Jahren, da fängt der eher schmale Jugendliche mit dem Kraftsport an. Seine Mutter beschreibt das so, wie Jungs in dem Alter nun mal sind, er wollte ins Fitnessstudio Muskeln aufbauen. Und auch das gelingt ihm ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Parallel zu all dem Sport macht Sammy in Wetzlar sein Abitur, studiert dann in Gießen Sport auf Lehramt und wechselt dann noch einmal den Studiengang auf Umweltmanagement. In dieser Zeit folgen dem durchtrainierten Studenten immer mehr Menschen auf Instagram. Er meldet ein Nebengewerbe als Fitnesscoach an und verdient sein Geld schon bald damit, Werbung für verschiedene Marken zu machen. Ein Influencer halt. Das vertrug sich auch gut mit seiner Leidenschaft fürs Reisen. Er postet aus immer neuen, wunderschönen Locations, Johannesburg, New York, Los Angeles, thailändische Strände. Da kann man sich natürlich noch einmal ganz anders präsentieren als aus Wetzlar oder Gießen. Sammy ist also viel unterwegs. Für seine Mutter Justine ist das natürlich schön zu sehen, wie selbstständig und erfolgreich ihr Sohn ist, aber na klar macht man sich auch immer wieder seine Sorgen. Aber sie will ihn ja auch nicht nerven und so an ihm drankleben. Deshalb haben die beiden so etwas wie ein Codewort vereinbart. Wenn Justine sich mal Sorgen macht, dann fragt sie ihn nur, alles klar? Und Sammy weiß dann, ich schreibe mal schnell ja oder alles klar. Dann kann sie sich wieder beruhigen. Die Antwort kommt auch immer schnell und für die beiden funktioniert das ziemlich gut. Justine ist beruhigt und Sammy fühlt sich nicht kontrolliert. Und auf Reisen in Thailand, da lernt er dann auch seine Freundin kennen. Sie studiert Psychologie in Bangkok und mit Unterbrechungen ist Sammy bis zum März 2020 einige Monate bei ihr in Thailand. Dann aber kommt Corona und mit dem Reisen und auch den Besuchen bei seiner Freundin ist es erst einmal vorbei. Sammy ist zu Hause, in Wetzlar. Keine Flüge mehr, keine Events, die Pandemie betrifft ihn wie uns alle in dieser Zeit. Eigentlich wollte er gar nicht hier sein, aber er macht das Beste daraus, verbringt viel Zeit mit seiner Familie, besucht seine Oma und macht viel Musik. Nach dem Sport ist das seine zweite große Leidenschaft und Sammy, der immer sehr viel Positives ausstrahlt, der lässt sich auch davon nicht unterkriegen, dass er seinen 23. Geburtstag jetzt nicht wie geplant in Thailand feiern kann. Ja, das hat bei ihm in den vergangenen Jahren fast schon Tradition, den Geburtstag auf Reisen zu feiern. Seinen 22. hat er auch schon in Bangkok gefeiert und den 21. in Las Vegas, aber so ganz ausfallen muss diese Tradition dann auch nicht, denn relativ spontan beschließt er, seinen 23. in Amsterdam zu feiern. So spontan und dann auch noch auf einen Dienstag mitten in der Woche, dass nur zwei Freunde Zeit haben und da auch mitkommen, aber macht ja nichts, macht man sich halt zu dritt eine schöne Zeit in Amsterdam. Los geht's am 10. August, der Geburtstag ist am 11. Sie können also reinfeiern und am Tag danach hatten sie schon mal einen Ausflug zum Strand ins Auge gefasst. Mit dem Zug ist man da von Amsterdam in einer halben bis dreiviertel Stunde aus, also schöne Aussichten eigentlich. Sie haben sich eine Unterkunft über Airbnb gebucht. Sammy lädt da auch noch fleißig Stories bei Instagram hoch und zeigt seinen 170.000 Followern zum Beispiel das Ferienhaus, in dem sie untergebracht sind. Von dort aus zieht es die Freunde dann in die Stadt. Der Weg ist nicht weit, sie wohnen da relativ zentral und zuerst wollen sie irgendwo mal was essen gehen. Das tun sie dann auch. Vorher besorgen sie sich in einem Coffeeshop vorgerollte Joints. Die werden geteilt und auch Sammy raucht mit, was irgendwie schon untypisch für ihn ist. Er ist ja Fitness-Influencer und lehnt Alkohol und Drogen normalerweise immer strikt ab. Auf Partys ist er meist der Fahrer, an diesem Tag greift aber auch er zu. Sie gehen dann essen und steuern danach einen weiteren Coffeeshop an. Auch da kaufen sie sich vorbereitete Joints. Sammy und ein Freund teilen sich aber auch noch einen Space Muffin. Das ist ein Muffin, in den Cannabis schon eingebacken worden ist, macht auch high, man muss dafür aber nicht rauchen. Daher empfinden manche den Konsum über süße Muffins als deutlich angenehmer als zu rauchen. Und das ist für Sammy aus gleich mehreren Gründen keine gute Entscheidung. Zunächst mal, er ist da komplett unerfahren. Und da sollte man dann eh vorsichtig sein und es nicht gleich übertreiben. Außerdem ist die Wirkung von Cannabis, wenn man es isst, anstatt es zu rauchen, nochmal eine ganz andere. Beim Rauchen werden die Dämpfe inhaliert. Sie gelangen in die Lunge und dann relativ schnell ins Blut und ins Gehirn. Nach plus minus 10 Minuten spürt man eine Wirkung. Wird Cannabis aber gegessen, dann dauert es deutlich länger, bis man etwas spürt. Eine halbe oder bis zu einer Stunde, manchmal auch noch länger, braucht der Rausch, da die Stoffe über den Magen und den Darm ins Blut transportiert werden und nicht über die Lunge. Und außerdem hält die Wirkung hier auch länger an. 3 bis 10 Stunden kann das schon sein, beim Rauchen eher um die 2 bis 3 Stunden. Heißt also zusammengefasst, die Wirkung tritt deutlich verzögert ein, hält dafür aber umso länger. Und noch etwas geht mit solchen Space Muffins oder generell dem Essen von Cannabis einher. Das Risiko einer Überdosierung und von psychischen Ausnahmesituationen, bedingt durch den Konsum etwa eine Psychose, die sind deutlich höher bei gegessenem Cannabis. Das alles weiß Sammy aber nicht. Wie gesagt, zu Drogen hat er mal so gar keine Beziehung, probiert es jetzt aber mal aus und er wird dann einige Zeit danach schon irgendwie komisch. Die Freunde beschließen, dass es für heute reichen sollte und rufen sich ein Uber, das sie dann zu ihrer Unterkunft zurückbringen soll. Während der Fahrt wird Sammy aber schlecht und er bittet den Fahrer anzuhalten und steigt aus. Er will den restlichen Weg wohl lieber zu Fuß zurücklegen, ist ja auch okay, aber aus irgendeinem Grund kommt es dann zu einem Streit zwischen Sammy und einem seiner Freunde und Sammy fordert ihn schließlich auf zu gehen. Was der dann auch macht, sodass Sammy und der zweite der beiden Freunde alleine zurückbleiben. Und auch der merkt, Sammy ist irgendwie anders drauf. Nicht nur, weil ihm im Auto unwohl geworden ist oder er seinen Kumpel da weggeschickt hat, er wirkt paranoid, wie sein Freund feststellt. Andauernd dreht er sich um, als glaube er, verfolgt zu werden. Und als sein Freund dann nach Sammys Handy fragt, damit sie nach dem Weg zum Hotel schauen können, da will er es ihm nicht geben, so als traue er seinem eigenen Freund nicht mehr. Und dann will Sammy lieber ganz alleine sein und sagt dann noch recht kryptisch, das Leben ist wohl ein einsamer Weg und dann ist er einfach weg. Da ist es circa 4 Uhr, Sammys Freunde bleiben alleine und niemand weiß, wo der Wetzlarer die Nacht verbringt und was er am nächsten Tag vorhat. Sie versuchen ihn mehrmals zu erreichen, schreiben ihm mehrere Nachrichten, aber entweder bekommen sie ihn gar nicht ans Telefon oder aber er wirkt komisch. einsilbig, bricht Gespräche immer wieder ab und macht immer noch einen verwirrten Eindruck. Am Abend will Sammys Mutter ihrem Sohn gratulieren. Sie hat extra gewartet, will ihn ausschlafen lassen, feiern lassen, nicht nerven. Es ist schon gegen 18 Uhr und Sammy nimmt ab. Nur, um kurz Hallo zu sagen und dann wieder aufzulegen. Seltsam. Danach dringt sie nicht mehr zu ihm durch. Sie macht sich Sorgen. Wenig später ploppt eine weitere Nachricht von ihr auf Sammys Smartphone auf. Alles klar? Nur diese zwei Wörter, von denen Sammy genau weiß, was sie bedeuten. Doch es kommt keine Antwort zurück. Lange Zeit bleibt das so, bis er sich um 21.17 Uhr dann endlich meldet. Auch er schickt nur eine kurze Antwort, nur ein Wort steht da. Nein. Und spätestens jetzt weiß sie, dass da gerade etwas gehörig nicht stimmt. In der folgenden Zeit schaffen es seine Freunde immer mal wieder, dass Sammy abnimmt. Aber in allen Telefonaten das Gleiche. Und alle Telefonate beendet Sammy vorzeitig. Und noch etwas passiert immer wieder. Er stellt die Frage, was er denn jetzt bloß tun solle. In Absprache mit Sammys Mutter beschließt ein Freund, dass er jetzt die Polizei einschalten werde. Sie melden den Wetzlarer als vermisst, erwähnen auch, dass er sich höchstwahrscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und medizinische Hilfe braucht. Und mit dem Gang zur Polizei wird eine schreckliche Kettenreaktion in Gang gebracht. Hinterher sprechen viele, und auch wir kommen da, glaube ich, nicht drum herum, von den vielen Fehlern, die die Polizei wohl begangen hat. Das klingt immer so ein wenig, ja, als wüsste man das besser und sollte die Fachleute doch mal ihre Arbeit machen lassen. Aber unabhängige Polizeiexperten werden das später ebenso kritisch beurteilen. Jedenfalls nimmt sich die Polizei das Handy von Sammys Freund und schreibt ihm mehrere Nachrichten. Die Polizei sucht dich, komm zur Polizeiwache und so weiter. Und sie wissen ja eigentlich um Sammys Geisteszustand, aber das wird irgendwie komplett ignoriert. Womöglich mittendrin in einer schlimmen Psychose mit Verfolgungswahn solche Nachrichten zu bekommen, das macht die Situation vorsichtig ausgedrückt jetzt nicht gerade besser. Sie schreiben ihm auch noch via Instagram und rufen ihn sogar an, und das von der Nummer seines Kumpels. Sammy legt natürlich hier direkt wieder auf, aber was das in ihm ausgelöst haben mag, das kann man wohl nur erahnen. Sammys Mutter steht über diese ganze Zeit immer in Kontakt mit seinen Freunden, und als sie hört, wie die Polizei vorgeht und dass sie auch sagen, naja, der postet ja noch was bei Instagram, so schlecht wird's dem schon nicht gehen, da beschließt sie auch nach Amsterdam zu fahren und ihren Jungen wiederzuholen. Im Gepäck hat sie einen weiteren Freund ihres Sohnes und einen ganzen Stapel Suchplakate. Help Find Me steht da in weißen Buchstaben auf rotem Grund. Darunter ist ein Foto des Wetzlarers zu sehen. Es ist mittlerweile der 13. August und unterwegs schickt Sammy sogar noch seinen Standort. Er will sich also nicht völlig abkapseln, und es scheint, als würde er den Kontakt zu seiner Mutter zulassen, und tatsächlich, sie treffen ihn auf einem Parkplatz. Justine denkt nicht zum letzten Mal an diesem Tag, jetzt wird alles gut werden. Eine Mutter kennt ihr Kind, sie kann es unterstützen, ihm geben, was es braucht, und dann wird er schon wieder zurückkommen, mit ihr nach Hause. Aber die Situation bleibt komisch. Sammy hat eine große, verspiegelte Sonnenbrille auf, als Justine vor ihm steht. Und sie dringt irgendwie nicht bis zu ihm durch. Weder kann sie ihm in die Augen schauen, noch erreichen ihn ihre Worte. Er weigert sich, die Brille abzunehmen. Er habe völlig fremd gewirkt, mit Flipflops, kurzer Hose, Shirt, Bauchtasche und einer Angel steht er da. Justine würde ihn am liebsten jetzt einfach einladen und mit nach Hause nehmen. Zumindest soll er sich doch mal ins Auto setzen, beruhigen, ausruhen. Was auch immer, aber so sehr sie auch auf ihren Sohn einredet, weder nimmt er die Brille ab, noch steigt er ins Auto. Bis er dann auf einmal doch auf der Rückbank Platz nimmt. Jetzt sieht es so aus, als könnte endlich alles gut werden. Ihr Sohn ist wieder bei ihr, doch kaum hat er sich hingesetzt, da springt er schon wieder auf. Er wirkt total rastlos, fahrig und nervös. Er ist immer noch komplett misstrauisch. Er kann nicht mal auf der Stelle stehen bleiben. Justine fühlt sich hilflos. Sie sagt, ich war so kurz davor, ihn mitzunehmen, aber was macht man da jetzt? Ein Freund von Sammy, der auch dabei steht und das Ganze beobachtet, der sieht dann irgendwann ein Polizeiauto an ihnen vorbeifahren. Er war es auch, der seinen Kumpel auf der Polizeiwache als vermisst gemeldet hat, also denkt er sich, er fragt jetzt einfach mal die Polizei um Hilfe. Vielleicht können die ja Ruhe in die Situation bringen. aber der Streifenwagen fährt einfach weiter. Als er dann einen Polizisten zu Fuß vorbeikommen sieht, da geht er zu ihm, spricht ihn an, erklärt, dass das der vermisste Sammy ist und dass sie Hilfe bräuchten, dass auch Sammy Hilfe braucht, medizinische Hilfe. Gemeinsam mit dem Polizisten geht Sammys Freund wieder zu der Gruppe und der Beamte spricht Sammy kurz an, ob alles klar sei. Und dann bricht so richtig das Chaos aus. Sammy rennt panisch weg, der Polizist nimmt die Verfolgung auf. Er hat eigentlich keine Chance, den durchtrainierten Wetzlarer einzuholen, deshalb schreit er immer wieder in sein Funkgerät nach Verstärkung. Schließlich gelingt es den Polizisten, Sammy in einem Hinterhof der Honselesdijkstraat zu stellen. Er hat keine Chance, jetzt nochmal zu fliehen. Hinter ihm ein Zaun, Büsche, Wohnhäuser. Der Weg raus aus dieser Enge führt direkt zu mehreren Polizisten, die mittlerweile vor Ort sind. Diese Szenerie erregt natürlich Aufsehen, gerade in einem sonst komplett stillen und nicht frequentierten Hinterhof. Einige Anwohner schauen aus ihren Fenstern. Einer von ihnen ist der niederländische Journalist Ruben Koops. Er zückt sein Handy und hält die dramatischen Szenen mit der Kamera fest. Fast eine Viertelstunde lang reden die Beamten auf den 23-Jährigen ein. Sammy harrt zunächst einfach in einem Gebüsch aus und geht dann, also wirklich in Zeitlupe, super langsam in Richtung der Polizisten. Mehrmals ist zu hören, wie der Wetzlarer nach einem Arzt fragt. Eine Bitte, die von der Polizei aber verneint wird. Man sieht in dem Video auch, dass Sammy eine Hand an seinem Hals hat. Wie man später erfährt, hat er ein Messer in der Hand, das er in den Aufnahmen ausschließlich gegen sich selbst richtet. In keiner einzigen Sekunde ist zu sehen, dass er damit irgendwelche Bewegungen macht, geschweige denn in Richtung der Beamten zielt. Langsam, Schritt für Schritt geht er vorwärts. Klar, er geht in die Richtung der Polizisten, aber er beachtet sie irgendwie gar nicht. Und die haben außerdem die Möglichkeit, immer einen recht großen Abstand von ein paar Metern auf Sammy zu wahren. Im Video ist dann zu hören, wie die Polizisten, die allesamt ihre gezogenen Waffen auf Sammy richten, immer wieder sagen, dass er das Messer ablegen soll und dass sie sonst schießen werden. Aber bedrohlich wirkt Sammy nicht. Dann bewegt sich etwas mehr auf dem Video. Es ist zu sehen, wie sich ein Hundeführer der Polizei von hinten mit seinem Hund nähert. Er scheint sich vorzubereiten, dann gibt er das Kommando und stürmt los. Der Hund führt an, rennt dann aber an Sammy vorbei. Anscheinend hat er aufgrund der ruhigen Bewegungen des Wetzlarers überhaupt keine Gefahr in ihm erkannt. Der Polizist wird dann so ein wenig mitgezogen und steht plötzlich so für ein, zwei Sekunden direkt neben Sammy. Und auch hier wieder, dem ist das völlig egal, der reagiert gar nicht auf die Beamten. Hätte er jemanden verletzen wollen, dann hätte er den Polizisten in dieser Situation einfach angreifen können. Aber es läuft andersrum. Der Polizist greift Sammy an. Wie gesagt, der 23-Jährige beachtet den Polizisten und auch die Kollegen überhaupt nicht und dann schlägt der Hundeführer ihn zu Boden. Ein Schlag von hinten, so in den Kopf- oder Nackenbereich und der Wetzlarer geht schreiend zu Boden. Und dann eskaliert alles. Auf dem Video ist nicht zu sehen, was Sammy in diesem Moment macht. Man hört nur fürchterliche, hysterische Schreie. Sofort kommen Polizisten von vorne und von hinten angerannt. Das sind so 5, 6 Stück mindestens. Die Kamera schwenkt umher, daher kann man das nicht ganz genau sagen, aber man hört etwas. 3-mal knallt es laut. Es sind Schüsse. Und mit ihnen verstummen auch Sammys Schreie. Er ist tot. Erschossen von Polizisten in einem Hinterhof von Amsterdam. Sammys Mutter steht noch immer bei ihrem Auto, nur ein paar hundert Meter vom Schauplatz entfernt und auch sie hört natürlich die Schüsse. Aber was hier jetzt wirklich passiert ist, wo ihr Sohn ist, das sagt ihr erst einmal niemand. Sie und Sammys Freund sollen mit zur Polizeistation kommen und auch da folgt erstmal überhaupt keine Klarheit. Sie müssen warten, wirklich quälend lange, bis sie dann irgendwann endlich an der Reihe sind. 2 junge Polizisten kommen auf sie zu. Sie wirken irgendwie überfordert, als sie erklären, warum sie hier ist. Es tut uns sehr leid. Es gab eine Schießerei. Ihr Sohn hat es nicht überlebt. Worte und ein Satz, die lange nachhallen. Justine bekommt dann die Kette ihres Sohnes übergeben. Man hat sie ihm mit einem Bolzenschneider vom Hals geschnitten. Zerstört wie das Leben von Justine. Wie sie selbst sagt, erhält sie keinerlei Betreuung. Kein Arzt ist da, kein Seelsorger. Noch nicht einmal eine Tablette zur Beruhigung bekommt sie von den Polizisten. Dann fragt sie nach einer Kopfschmerztablette, aber auch die darf sie nicht haben. Für Sammys Eltern ist das unvorstellbar. Wie konnte es so weit kommen? Was ist in diesem Hinterhof passiert? Warum musste Sammy erschossen werden? Und sie sind nicht die Einzigen, die das wissen wollen, und so äußert sich auch die Polizei zu dem Einsatz. In den ersten Meldungen wird ein Bild von Sammy gezeichnet, das, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen den Eindruck vermittelt, da war ein Deutscher in Amsterdam, hat die Drogen nicht vertragen und ist dann wie ein Irrer auf die Polizei losgegangen, die ja nur helfen wollte. So spricht Ruben Kurbs, der Journalist, von dem das Video stammt, davon, dass Sammy mit einem Kochmesser bewaffnet gewesen sei, 30 Zentimeter lang. Das habe ihm die Polizei so bestätigt. Die sagt dann, durch den Polizeichef, dass Sammy mit diesem Messer die Polizisten angegriffen hätte. Er habe um sich gestochen, wie es heißt. Zum Glück haben die beteiligten Beamten Schutzwesten getragen, denn in die Weste eines Kollegen habe er reingestochen. Es kommt dadurch zu einer Notwehrsituation. Es blieb also gar keine andere Wahl, als sich selbst und die Kollegen zu schützen und dann zu schießen. Weiter sagt der Polizeichef wörtlich, Polizisten sind keine Cowboys, und dass ja auch die Polizisten Trauer fühlen würden und nicht mit dem Ziel zur Arbeit gingen, jemanden zu erschießen. In diesem Fall aber, da sei es eben notwendig gewesen. Und diese Aussage bringt uns jetzt zu den Ungereimtheiten in diesem Fall und zu den schweren Vorwürfen, die Sammys Eltern gegenüber der Polizei von Amsterdam erheben. Also als allererstes ganz klar, da steht die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes. Man hat es ja auch auf dem Video gesehen, die Polizisten waren zahlenmäßig so überlegen und der Wetzlarer hat niemanden von ihnen bedroht, angegriffen oder sonst was. Im Gegenteil, die Gewalt geht nur von der Polizei, in diesem Fall dem Hundeführer, aus. Hinzu kommt die psychische Ausnahmesituation, in der sich Sammy befunden haben muss. Experten gehen von einer Psychose aus. Da sind solche Bedrohungslagen genau der falsche Weg. Auch, dass man ihm keinen Arzt gewährt, ist unverständlich. Was man auch erst hinterher erfahren hat, am Einsatzort, da stand eine Psychoambulanz bereit. Das ist so eine Mischung aus einem Krankenwagen und Psychologen. Die Insassen einer solchen Psychoambulanz haben immer auch eine psychologische Ausbildung. Und in Sammys Fall wäre das ja vielleicht ein gutes Mittel gewesen, um Zugang zu ihm zu bekommen, der ja auf alle anderen Ansprachen einfach nicht mehr reagiert hat. Der Fahrer dieser Psychoambulanz, der hat später gesagt, dass es vor Ort ziemlich chaotisch gewesen sei, dass die Polizei ihm keine übliche Einweisung in die Situation gegeben habe und dass jedem vor Ort klar gewesen sein musste, dass Sammy psychisch verwirrt war. Und über genau solche Personen, über Menschen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, hat der Amsterdamer Polizeichef bei seinem Amtsantritt etwas, sagen wir mal, Interessantes gesagt. Zitat, verwirrte Menschen töten mehr Menschen als Terror. Damit hat er eine härtere Gangart gegen eben solche Menschen angekündigt und, naja, wenn man jetzt sagt, er hat ein Wort gehalten, dann klingt das deutlich positiver, als ich das eigentlich meine. Denn der Fall Sammy ist nicht der erste und nicht der einzige Fall dieser Art, der sich so in den Niederlanden ereignet hat. Am 7. September 2016 wurde ein junger Mann aus Amsterdam in seiner Wohnung erschossen. Er litt an Schizophrenie und sollte in eine Klinik gebracht werden. Er soll sich gewehrt und zu einem Messer gegriffen haben. Eine Anzeige gegen die beteiligten Polizisten durch die Eltern wurde fallen gelassen. Es war Notwehr. Klar, wenn jemand wirklich mit dem Messer vor dir steht, nur hätte man hier, wie auch bei Sammy, ja vielleicht viel früher, viel behutsamer und deeskalierender ansetzen können. Und das soll jetzt nicht die Arbeit der Polizei, egal ob in Deutschland oder den Niederlanden, diskreditieren. Die haben einen verdammt harten Job und der wird eher härter, als dass es da irgendwie entspannter wird. Und die müssen sich immer in Sekundenbruchteilen entscheiden, was jetzt genau getan wird, und dabei passieren eben auch Fehler. Und das ist menschlich, das sind Menschen und ein Großteil macht ja auch einen wirklich tollen Job. Nur stellt sich auch die Frage, wie man hinterher mit diesen Fehlern umgeht. Aber dazu kommen wir noch. In den Niederlanden jedenfalls ist diese Kombination psychische Erkrankung und Polizei anscheinend keine gute. In einer Polizistenbefragung haben 3/4 der insgesamt über 1000 befragten Polizisten angegeben, dass sie sich nicht befähigt fühlen im Umgang mit psychisch kranken Menschen. Die wissen es einfach nicht besser und klar, die sind ja auch keine Psychiater. Das Auftreten ist in der Regel bestimmt. Klare, laute Kommunikation, auch Einschüchtern des Gegenübers, nur wirkt diese Strategie bei Psychosen zum Beispiel kontraproduktiv. ein massives Problem in den Niederlanden, denn wie die Menschenrechtsorganisation Control Alt Delete untersucht hat, wurden 2020 in den Niederlanden bis Dezember 16 Menschen von Polizisten getötet und 13 von ihnen sollen psychische Probleme gehabt oder zumindest mal verwirrt gewesen sein. Und die Niederlande sind kein riesiges Land, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also um diesen Schlenker jetzt mal wieder zu verlassen, im Fall Sammy ist es die Frage nach der Verhältnismäßigkeit und warum er keinen Arzt oder niemanden von der Psychoambulanz sprechen konnte. Auch sein Kumpel und seine Mutter waren ja in der Nähe, aber stattdessen hat die Polizei sich entschieden, die Sache konfrontativ und alleine zu regeln. Aber nicht nur das. Wir waren ja bei den Vorwürfen der Eltern gegenüber der Polizei und ein bisschen hat auch das was mit der Verhältnismäßigkeit zu tun. Hier geht es aber auch und vordergründig darum, die Ehre ihres Sohnes zu verteidigen. Denn wir erinnern uns, der niederländische Journalist hat gesagt, dass die Polizei ihm mitgeteilt hat, dass Sammy mit einem 30 cm langen Messer bewaffnet war. Das wurde dann auch von anderen Medien so berichtet, nur das stimmt nicht. Das ist schlicht falsch. Sammy trug ein kleines Schnitzmesser bei sich, das seine Mutter ihm im Alter von 12 Jahren geschenkt hatte. Die Klinge war 7 cm lang, das ganze Messer vielleicht 15. Also nicht einmal die Hälfte von dem bedrohlichen Küchenmesser, von dem zu Beginn die Rede ist. Außerdem kommt raus, dass Sammy die Polizisten nicht mit dem Schnitzmesser angegriffen hat. Der Vorfall wurde von der Reichsrecherche einer Ermittlungsabteilung der Staatsanwaltschaft untersucht. Das kommt häufiger vor, wenn es Unklarheiten gibt, wenn ein Einsatz nicht so gelaufen ist, wie er eigentlich hätte laufen sollen. Und die haben dann unter anderem auch mal die Westen der beteiligten Polizisten unter die Lupe genommen. Sammy soll ja mit seinem großen Messer, das eigentlich ziemlich klein war, auf dem Boden liegend in die Schutzwesten der Polizisten eingestochen haben. Nur auch nach zweimaliger genauer Untersuchung der Schutzwesten konnten keine Einstiche festgestellt werden. Und das finde ich schon ziemlich krass. Zumal der Polizeichef weiter an dieser Version festhält. Wie kann das sein, dass die Forensik ganz klar sagt, da gibt es keine Beschädigung an irgendeiner Weste, die auf ein Messer zurückzuführen ist und der Polizeichef einfach sagt, ja, aber der hat da reingestochen. Für Sammys Eltern ist das eine Katastrophe. Ihr Sohn, der Junkie mit dem riesigen Messer, der auf Polizisten einsticht, dieses Bild setzt sich fest. Daher legen sie auch Beschwerde gegen den Polizeipräsidenten ein und bekommen vor dem Beschwerdeausschuss sogar tatsächlich Recht. Der Präsident sagt, dass ihm das ein Polizist so gesagt habe, nur sollte man sich dann natürlich nicht dazu hinreißen lassen, das direkt offiziell als Statement abzugeben, sondern vielleicht den Kollegen zu zitieren, so der Beschwerdeausschuss. Aber ob das irgendetwas bewegen kann? Bezeichnend sind da die Aussagen, die danach folgen. Zwar musste er einräumen, dass die Untersuchungen gezeigt hätten, dass die Weste nicht durch Messerstiche beschädigt wurde, nur sagt er im Anschluss daran, dass das eben nicht bedeutet, dass die Weste nicht getroffen worden sei. Außerdem sei ein Schaden festgestellt worden und dazu sagt er, Achtung, es ist wahrscheinlich, dass diese Schäden auf Verschleiß zurückzuführen sind. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie durch das Messer verursacht wurden. Okay. Vielleicht ja auch durch einen Tiger, das kann man ja auch nie ganz ausschließen. Und allen Spaß bei dieser Thematik mal beiseite, das ist ja nicht so, dass da unter Polizisten einer dem anderen mal sowas sagt. Der Mann ist Polizeichef. Seine Aussage hat Gewicht und dass man da so herumrudert, das ist schon ein starkes Stück. Die Eltern von Sammy wollen, dass sich die beiden Polizisten, die die tödlichen Schüsse abgegeben haben, dafür vor Gericht verantworten müssen. Dafür müssen sie aber erst die Ermittlungen der Reichsrecherche abwarten. Und die ziehen sich. Monatelang. Und nicht nur die warten darauf, der Fall sorgt für richtig großes Aufsehen in den Niederlanden. Unter anderem äußert sich der bekannte niederländische Investigativjournalist Peter R. de Vries. Er habe sich das Video 20 Mal angeschaut und sehe keinen Grund, warum man Sammy habe erschießen müssen. Er stellt sich die Frage, ob der Hundeführer im Alleingang gehandelt habe, als er Sammy von hinten niedergeschlagen hat. Und auch der Vorsitzende der niederländischen Vereinigung für Psychiatrie übt Kritik an dem Einsatz. Gegenüber der Zeitung Het Parool sagt er, dass die Polizei für die Eskalation verantwortlich ist. Dass sie, wir haben das ja auch schon besprochen, mit gezückten Waffen voll auf Konfrontation gegangen sind und keinerlei Deeskalation versucht haben. Also da warten jetzt viele, vor allem auch in den Niederlanden, auf das Ergebnis dieser lange andauernden Untersuchung. Was aber jetzt auch verwundert ist, die Behörde gibt an, dass sie niemanden der Anwohner mehr befragen will. Keiner von ihnen wurde befragt. Dabei sind die selbst auf den Anwalt der Familie zugekommen und haben gesagt, dass sie durch die Tat traumatisiert sind, dass sie das gesehen haben. Nur die könnten sich ja eh nicht mehr erinnern und man habe ja auch genug, was ich seltsam finde. Gut, nehmen wir das also mal so hin und gehen zum 18. Mai 2021. Da wird vermeldet, es kommt nicht zu einer Anklage gegen die am Einsatz beteiligten Polizisten. Das Verfahren wird eingestellt, weil die Polizisten sich in einer Notwehrsituation befunden haben. So steht es in dem offiziellen Dokument. Sammys Mutter ist daraufhin fassungslos. Sie fragt, wo ist die Notwehrsituation, wenn Sammy am Boden liegt, ein Polizeihund über ihm und mehrere Polizisten um ihn herum? Für sie enthält der Abschlussbericht Lücken und Widersprüche. Etwa, dass eine Überprüfung der Waffen der Polizisten ergeben habe, dass 4 Kugeln abgefeuert wurden. Es wurden aber nur 3 Hülsen gefunden. Und die Polizisten selbst, die könnten sich nicht mehr daran erinnern, wie oft sie tatsächlich geschossen hätten. Doch darauf geht der Bericht nicht ein. Ebenso nicht auf die Behauptung mit den zerstochenen Westen, mit der nicht zu Hilfe gezogenen Psychoambulanz und, das hatten wir noch gar nicht aufgeführt, die Polizisten hatten Bodycams dabei. Nur die entscheidenden Szenen haben die nicht festgehalten. Die hatten irgendeinen Fehler. Und das ist schon ein Zufall, dass die dann einfach kaputt gehen. Also, es bleiben viele Fragen offen und trotzdem, es wird keine Anklage geben, in deren Verhandlungsverlauf man die Fragen dann vielleicht hätte beantworten können. Sammys Mutter hat mit einem solchen Ausgang schon fast gerechnet, aber für sie ist klar, dass das nicht das Ende der Geschichte sein wird und nicht sein kann. Doch es folgt der nächste Tiefschlag für Sammys Familie. Nachdem die niederländische Staatsanwaltschaft die Anklage gegen die Polizisten abgelehnt hat, hat kurz darauf auch die holländische Opferhilfe eine Entschädigung für die Hinterbliebenen abgelehnt. Diese Entschädigung hatten Sammys Eltern beantragt. Die Überführung, die Bestattung, das alles kostet Geld. Geld, das die Mutter eines 23-Jährigen normalerweise nicht eingeplant hat. Aber das wird ihr nun verwehrt, denn man teilt ihr mit, dass die Polizei nur ihr Recht, sich zu verteidigen, in Anspruch genommen hätte. Es habe keine Alternative gegeben, das aggressive Verhalten des Wetzlarers zu stoppen. Jetzt müssen sie sich also wieder anhören, wie aggressiv und schlimm ihr Sohn gewesen sein soll und das trotz der Untersuchungsergebnisse. Der Tod von Sammy wiegt schwer, aber diese Unterstellungen und dieses Bild, das jetzt posthum von ihm gezeichnet wird, das nimmt die auch unfassbar stark mit. Deshalb kämpfen sie auch weiter, ziehen vor ein niederländisches Bezirksgericht und wollen, dass Sachverständige den Einsatz noch einmal untersuchen. Diese Sachverständigen, das sind ein Polizeiexperte und ein Psychiater. Auf die konnte man sich dann einigen, die müssen ja auch zugelassen werden und so weiter und nicht zugelassen etwa wurde der Begründer der Psychoambulanz. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls dauert es jetzt erst wieder einmal und auch das zeigt jetzt, wie lange der Kampf von Sammys Eltern schon andauert. Auch 2 Jahre nach seinem Tod müssen sie auf die Antwort auf ihre vielen offenen Fragen warten. Es ist immer noch sehr, sehr schwer, auch nach 2 Jahren, sagt Justine. Vielleicht gibt es der Familie ja ein bisschen Kraft, dass sie nicht alleine für Sammy kämpfen müssen. Immer wieder werden unter dem Namen Justice for Sammy Demos organisiert. Mehrere hundert Menschen gehen unter anderem in Wetzlar auf die Straße, demonstrieren gegen Polizeigewalt und für Aufklärung. Und noch einmal mehr Kraft und Antrieb in ihrem Kampf, das dürfte ihnen ein neues Gutachten geben, das im Oktober 2023, also mehr als 3 Jahre nach Sammys Tod, veröffentlicht wird. Dabei steht ein 3D-Modell von Forensic Architecture im Vordergrund, das den Tatort von allen Seiten aus abbildet. Und das lässt Zweifel an der Notwehrgeschichte aufkommen. Sammys Eltern hatten das Gutachten privat in Auftrag gegeben, nachdem sie sich an den Juristen und Sozialwissenschaftler Thomas Feltes gewandt hatten. Sammys Vater hatte ihn im Fernsehen gesehen, wo er sich zu tödlichen Polizeischüssen auf einen 16-Jährigen in einer Dortmunder Jugendhilfeeinrichtung geäußert hatte. Und der hat dann eben gesagt, schaltet Forensic Architecture ein. Außerdem schreibt Feltes auch ein Gutachten. Er war viele Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Bochumer Ruhr-Uni, davor Direktor der Hochschule der Polizei in Baden-Württemberg. Und er sagt, die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, das Verfahren gegen die Beamten einzustellen, sei nicht gerechtfertigt gewesen. Weiter heißt es, die Beamten hätten gegen ganz wesentliche Grundprinzipien im Umgang mit psychisch gestörten Personen verstoßen. Er listet gar Dutzende Fehler auf, die gemacht worden sind und sagt, jeder einzelne davon ist mitursächlich für den Tod von Sammy. Daher müsse der Ablauf strafrechtlich aufgearbeitet werden. Und es ist schon ein bisschen wahnsinnig, dass sich hier die Eltern des Opfers selbst darum kümmern müssen, dass der Vorfall nochmal richtig aufgearbeitet wird. Aber wenn es das braucht, dann sind Sammys Eltern auch bereit, diese Schritte zu gehen. Auch wenn das neben viel Kraft natürlich auch Geld kostet. Aber wenn da solche Ergebnisse rauskommen, dann scheint das ein lohnenswertes Unterfangen zu sein. An der Rekonstruktion beteiligt war auch der öffentlich-rechtliche Sender NPO, dessen Argos-Redaktion in den Niederlanden für investigative Beiträge steht. Die Zeitung De Volkskrant berichtet zu den Ergebnissen, es gibt Hinweise darauf, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Tod des deutschen Influencers Sammy Baker ins Wanken geraten. So scheint die Schlussfolgerung, dass schießende Beamten einem Kollegen zu Hilfe kamen, nachdem dieser zu Boden gefallen war, falsch zu sein. Nach der Verfolgungsjagd der Polizei habe sich Sammy Baker ein Messer an die Kehle gesetzt. Die Situation sei eskaliert. Es scheint nun, dass die Fakten in dieser Untersuchung unterschiedlich dargestellt wurden. Beispielsweise gaben 3 Beamte fälschlicherweise an, dass sie eingegriffen hätten, nachdem der Hundeführer, der Baker zu Boden geworfen hatte, zusammen mit dem Verdächtigen auf dem Boden gelandet war. Bisher unveröffentlichtes Videomaterial von Argos zeigt nun, dass der Hundeführer zu keinem Zeitpunkt am Boden oder in dessen Nähe war. Auch könnten die stechenden Bewegungen, die Sammy in Richtung der Polizisten gemacht haben soll, nicht rekonstruiert werden. Stattdessen habe der Wetzlarer auf dem Rücken gelegen, habe keine Angriffsposition eingenommen und die Beamten hätten jederzeit die Möglichkeit gehabt, zurückzutreten. Die niederländische Polizei hingegen sagt, kann nicht sein, beziehungsweise wörtlich, ihre Schlussfolgerungen zeichnen ein Bild, das unserer Ansicht nach weit von der Realität entfernt ist. Und somit wird der Fall auch nicht neu aufgerollt. Für Sammys Eltern ein Unding. Aber auch hier geben sie nicht auf und gehen den nächsten Schritt. Im Januar 2024 erstatten sie Strafanzeige gegen die am Einsatz beteiligten Polizisten. Es geht um Totschlag, schwere Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässige Tötung. Jetzt kann man sagen, die wurden doch schon mal freigesprochen, mit der Bemerkung, dass sie in Notwehr gehandelt haben, aber die Ergebnisse der eigens beauftragten Untersuchungen zeichnen ja ein deutlich anderes Bild. Sammy soll keine Bedrohung dargestellt haben. Es gab genügend Platz für die Beamten zurückzuweichen und überhaupt war Sammy so langsam unterwegs. Auch die stechenden Bewegungen gab es nicht und so weiter. Wir haben das ja alles zu Genüge hier gehört. Jedenfalls soll am Ende der Beweis stehen, die Polizisten waren nicht in konkreter Gefahr. Sammys Tod ist auch auf Fehler der Polizei zurückzuführen und es wurden einige Fehler gemacht. Angefangen beim Umgang mit Menschen in einer psychischen Ausnahmesituation. In der Wetzlarer Neuen Zeitung äußert sich vor der Entscheidung über die Klage von Sammys Eltern auch ein Kriminologe und Ex-Kriminalhauptkommissar Martin Thüne zu den Ergebnissen der vielen Untersuchungen. Und er wird ziemlich hart, denn er sagt, er kann an diesem Einsatz nichts finden, was er positiv bewerten könne. Für ihn liegt das Problem aber nicht nur in dem konkreten Fall, in dem so viele Fehler begangen wurden, sondern ganz allgemein in der Ausbildung der Polizei für den Umgang mit verwirrten Personen. Dass der Fall noch nicht juristisch aufgearbeitet wurde, sieht er problematisch. Nur, es wird dabei bleiben. Die große Kehrtwende wird es nicht geben, denn im August 2024 wird offiziell erklärt, es wird auch weiterhin keine Anklage gegen die beteiligten Polizisten geben. Ein Schlag ins Gesicht, wie Sammys Familie das nennt. Auch 4 Gutachten, die zu dem Schluss kommen, dass keine Notwehrsituation vorgelegen habe, können die Staatsanwaltschaft in Amsterdam nicht zum Umdenken bewegen. In einer 10-seitigen Begründung heißt es auch weiterhin, die Beamten hätten verhältnismäßig korrekt gehandelt. Und naja, im Grunde werden alle Punkte, die vorgelegt werden, abgetan mit »Weisen wir von uns, ist irrelevant, war nicht so« und so weiter. Also so richtig drauf ein geht man da seitens der Staatsanwaltschaft auch nicht. Diese Entscheidung, die kommt kurz vor Sammys 4. Todestag und um den Tag, an dem er 27 Jahre alt geworden wäre. Tage, die für die Familie ohnehin sehr belastend sind und jetzt auch noch dieses Urteil, das sich wie der gefühlt 100. Schlag ins Gesicht für die Eltern anfühlt. Sie bekommen keine Aufklärung, keine Entschuldigung, keine Genugtuung und vor allem ihren Sohn nicht mehr zurück. Und wenn man jetzt irgendwie positiv aus diesem wirklich schlimmen Fall herausgehen will, dann vielleicht damit, dass Sammys Fall als Lehrstück für den Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen dienen soll. Er wird beispielsweise zum Inhalt an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Negativbeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte, so dass solche Situationen in Zukunft hoffentlich verhindert werden können. Vielleicht bleibt am Ende also wenigstens doch ein Hoffnungsschimmer. Und auch eine zivilrechtliche Einigung, die steht noch im Raum. Wenn es in dem Fall etwas Neues gibt, dann lest ihr das auf den Nachrichtenportalen der VRM. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und es gibt zumindest jetzt schon etwas Neues. Zumindest bevor die Folge produziert wird, im November 2025. Denn im September wiederum, da haben die Kollegen von mittelhessen.de getitelt: Fall Sammy Baker, Eltern ziehen gegen Polizisten vor Gericht. Wieder einmal, will man fast sagen, denn sie geben die Hoffnung auf Gerechtigkeit nicht auf. Zunächst aber haben sich Sammys Eltern im Zivilrechtsstreit mit der niederländischen Polizei auf eine Einigung verständigt und zumindest dieses Verfahren damit beendet. Nun wird ihnen ein Teil der durch den Rechtsstreit entstandenen Kosten erstattet. Ausdrücklich offen gelassen haben sie sich aber die Möglichkeit, weiter strafrechtlich gegen die am Einsatz beteiligten Polizisten vorgehen zu können. Im sogenannten Straferzwingungsverfahren geht es nun nicht mehr um die Institution Polizei, sondern die konkret am Einsatz beteiligten Beamten. Die beiden Schützen, den Hundeführer und die Einsatzleiterin. Da gibt es noch kein Ergebnis. Wie gesagt, wenn sich da etwas tut, ihr lest es auf unseren Nachrichtenportalen. Wenn ihr noch tiefer eintauchen möchtet, dann könnt ihr auch im Frühjahr 2026 das Architekturmuseum Neue Institut in Rotterdam besuchen, denn da ist der Fall ebenfalls Thema. Er wird Teil einer Ausstellung der Londoner Forschergruppe von Forensic Architecture sein. Zur Erinnerung, das sind die, die dieses aussagekräftige 3D-Modell erstellt haben. Und wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder mit dabei sein wollt, dann abonniert ganz einfach diesen Podcast im Player eurer Wahl und wir hören uns schon ganz bald wieder. Ich würde mich freuen, verabschiede mich jetzt aber erst einmal und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt. Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.